Hallo und herzlich willkommen zur Hyper Innovation, zu der Session, die euch durch die Flut an Medien und Tech-Trends navigieren soll, egal ob ja, Web3, Spatial Computing oder KI. Früher oder später wird das auch für eure Sender relevant. Und ja, wir haben einen Speaker dabei, der euch gleich erklärt, welchen Trend ihr mitmacht und bei welchem Trend ihr sagt, ah ja, kann noch warten, was implementiert ihr heute, was implementiert ihr morgen. Ich rede gar nicht lang drum rum, sondern hole ihn auf die Bühne. Bitte begrüßt mit einem herzlichen Applaus Max Giordano, er ist Digitalstratege, Innovationsspezialist und Co-Creator für alle Branchen. Applaus.
Danke. Danke. Hallo. Hallo zusammen, danke, dass ich hier sein darf. Ja, Co-Creator, das ist so ein ganz sperriges Wort, soll letztendlich heißen, ich bin jetzt im 30. Berufsjahr und darf mich tatsächlich mit den unterschiedlichsten Branchen und Marken auseinandersetzen. Da geht es immer um so Zukunftsfragestellungen, da geht es immer darum, ja, was wir dann da machen können. Und ich betone aber immer, ich komme aus der Praxis. Also ich bin jetzt nicht abstrakt Trendforscher oder so, sondern ich komme eben direkt von der Werkbank und habe ein bisschen was mitgebracht, so als Gedankenfutter. Was da schon im Hintergrund spielt, ich muss sagen, ich liebe diesen Retrofuturismus, weil der für mich immer so ein ganz, ganz tolles Zeugnis ist, wie weit wir denn eigentlich schon gekommen sind. Soll heißen, das, was man da im Hintergrund spielen sieht, das aus den 60er Jahren, wo man sich vorgestellt hat, Mensch, Radio ist super, aber eines Tages können wir doch bestimmt mit dem Radio auch E-Commerce machen sozusagen. Wir können irgendwie mit dem Radio interagieren. Und das ist ja so sauspannend jetzt gerade, dass wir jetzt in so einer Gegenwart leben, wo eigentlich die Gegenwart von heute die Science Fiction von gestern überholt hat. Also ich würde jetzt mal behaupten, wir sind sogar noch weiter. Also ne, was damals in den 50ern so total irrwitzig, absurd klang, ne, da leben wir jetzt schon in so Zeiten, wo so Sachen sind, dass halt ne, jeder von uns zum Broadcaster werden kann und ganz interessante Aspekte kommen, nämlich aha, dass wirklich ja jetzt Leute auch zu Creatoren werden können, zu Influencer werden können. Für jeglichen Bereich im Leben. Das andere ist aber diese Macht der Algorithmen und das Video, das werden Sie alle kennen, was ja da so Absurdes ist. In China belohnt der Algorithmus bestimmte Postleitzahlenbereiche. Das heißt, was die hier machen, die fahren nachts auf Brücken und bauen da ihr Geraffel auf und broadcasten dann von der Brücke aus, weil sie dort dann einen besseren Postleitzahlencode haben. Und das ist, glaube ich, auch etwas, das hätte man sich in der Vergangenheit nicht ausdenken können, dass eines Tages unser Postleitzahlencode so ein Algorithmus beeinflusst. Hört da aber nicht auf, was ich so wahnsinnig spannend finde an dieser Technologie gerade, die da einhergeht. Ne, früher war es ja schon so, dass man froh sein konnte, wenn man ja, sozusagen ein Gefühl bekommen hat, was man denn da bestellt. Jetzt können wir inzwischen ein Bild von uns hochladen. Das wird nicht nur drauf gemappt, sag ich mal, die Klamotte auf unseren Körper, sondern sogar noch ne, animiert. Also vom statischen Bild hin zur Animation halt einmal mehr so eine Realität, wo ich glaube, behaupten zu können, so vor 20 Jahren wäre das noch total Science Fiction gewesen. Und einmal mehr, es hört nicht auf, wenn wir uns verlängern wollen, wir als digitaler Avatar, wenn wir, sag ich mal, nicht so aussehen wollen, wie wir sind, oder dass wir uns gleich virtualisieren mit teilweise wirklich, und Sie kennen alle die Videos, mit teilweise verblüffenden Möglichkeiten. Was ich da halt nochmal spannend finde, ist, wenn quasi menschliche Personen verlängert werden, mit allen möglichen Vorteilen. Jemand wie ich würde dann halt auf einmal Hochdeutsch sprechen oder in 20 Sprachen oder was man da halt machen will, bis hin zu, dass man natürlich 24 Stunden Dauerberieselung machen kann, dass man als menschlicher Creator ja irgendwann mal schlafen muss und essen muss und Co., aber sozusagen mein digitales Ich immer weiter broadcasten kann. Das ist irgendwie sowas, was ich echt lieb, weil ich kann mir vorstellen, in den 50er Jahren, wie verrückt muss ich das angefühlt haben, als Leute gesagt haben, ne, eines Tages wird es normal sein, dass wir mit Leuten interagieren, die wir so noch gar nie im echten Leben gesehen haben. Und natürlich ist das für uns alle gelebter Alltag. Und jetzt kommt diese ganze Gen-AI-Nummer rein und einmal mehr von den Möglichkeiten her wahnsinnig faszinierend. Ich kenne jetzt solche Projekte beispielsweise ganz viel aus dem HR-Umfeld, wo ich solche Technologien einsetzt, um Leute, wenn sie frisch irgendwo anfangen zu arbeiten, ganz anders onzuboarden. Also nicht weniger Leute einzustellen oder Leute rauszuwerfen, sondern die Leute, die wir haben, anders trainieren zu können, upskillen zu können, willkommen zu heißen, bis hin zu, dass die Technologie ja so weit ist, dass wir ja permanent Updates fahren können. Wir schmeißen einfach ein Dokument rein und die Tools sind inzwischen so gut, dass sie direkt aus dem Dokument herauslesen können, um was geht's da eigentlich? Muss ich da ein bestimmtes emotionales Gebaren an den Tag legen? Also ja, das sind alles Avatare, die quasi interpretieren können, um was es in diesen Botschaften geht, bis hin zu, dass, wie gesagt, wir uns selber avatarisieren können, wenn es uns denn dann wichtig ist, dass wir als Person da zu sehen sind und das halt in 20 Sprachen, wenn wir das so wollen. Na, wie verrückt muss das geklungen haben, als wir in der Vergangenheit gesagt hat, es wird total normal, dass wir großflächig Content uns anschauen können. Na, immer wieder aus dem Kontext, das war in den 60er Jahren und wenn ich jetzt überlege, dass so ein 4K-Beamer inzwischen unter 1000 Euro kostet, na, also einmal mehr Science Fiction ist da irgendwie überholt worden und jetzt stehen wir gerade so am Sprung zu der nächsten Generation, wo wir dann halt vielleicht nicht mehr, sag ich mal, die ganze Wand voll haben, sondern so ein Riesenscreen überall hin mitnehmen. Ich finde, was da Apple irgendwie gezeigt hat, fand ich gar nicht so glücklich, weil diese Use Cases immer zu Hause auf dem Sofa sind. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich mich null sehe. Also ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwie so ein 4000 Euro Teil zu Hause auf dem Sofa aufzuziehen. Das ist für mich eher, sag ich mal, ein Use Case in der dritten, vierten Generation, wenn es dann halt nur noch 500 Euro kostet, in einem Hotelzimmer, in der Bahn, wenn man irgendwo unterwegs ist und einen großen Screen will. Ich will gar nicht nerven mit diesen ganzen alten Beispielen, aber das letzte Beispiel, weil das wirklich aus meiner Jugend noch ist und ich weiß noch, als Bub am Bodensee, es war mein liebstes Science-Fiction-Buch, Per Anhalter durch die Galaxis und ich kann mich halt erinnern, diese Idee von diesem Babelfisch, den wir uns ins Ohr stopfen und das Ding kann jede Sprache der Welt übersetzen, wie ich mir halt gedacht habe, das wäre ja so cool, wenn es das gäbe. Ich will auch so einen Babelfisch. Und einmal mehr gelebter Alltag, exakt so konnte ich in China eine SIM-Karte kaufen, ohne ein Fetzen der Sprache zu verstehen oder zu sprechen und das Gegenüber ja auch nicht und durch Technologie ist es jetzt halt möglich. Bis hin zu, Sie kennen alle die neuesten Announcements, so ein Samsung Galaxy S24 AI, dass ich halt auf Schwäbisch meinen Anruf platziere und auf der anderen Seite auf Portugiesisch, Koreanisch, Italienisch rauskommt. Das ist halt jetzt etwas, was wir kaufen können, was jetzt nicht mehr irgendwie im Labor ist, sondern halt gelebter Alltag. Also ich wollte mit starten, weil ich das Gefühl habe, diese Uhren, die drehen sich schon verdammt schnell und das kriegen wir natürlich alle gerade mit. Und ich wollte uns zu Beginn einfach nur noch mal sensibilisieren und das betone ich jedes Mal, das ist halt nichts Lineares. Und ich betone es immer wieder so, weil ich selber bin dem auch immer wieder so ein bisschen zum Opfer gefallen, wenn ich ungeduldig werde oder wenn ich das Gefühl habe, Mensch, das ist doch total klar, dass sich ein Smartphone durchsetzen wird oder dass sich TikTok durchsetzen wird oder keine Ahnung was, also you name it. Und dann dauert das einfach. Und das ist halt etwas, was ich von der Pike auf lernen musste jetzt in diesen 30 Berufsjahren. Technologie verhält sich tatsächlich wie auf dem Schachbrett. Und Sie kennen alle diese Metapher, das fängt halt wahnsinnig langsam an. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, sodass man sich denkt, sag mal, was soll denn das? Was erzählt denn der da von Spatial Computing oder Gen AI und Co. Aber wir alle kennen ja diesen Effekt, wenn sich erstmal Sachen gegenseitig verstärken, wenn also ein Technologietrend den anderen Technologietrend erst ermöglicht, wenn Sachen sich gegenseitig beschleunigen, dann wird es auf einmal wahnsinnig spannend. So ein typisches Beraterchart wäre beispielsweise, dass da irgendwo beim Jahr 2007 so ein Strich wäre und da würde man sagen iPhone-Moment und dann wird man im Nachhinein sagen, also aus so einer 2024 Perspektive, 2007, die Welt war eine andere. Wenn man ehrlich ist, nö. Das erste iPhone hatte keinen App Store. Das vergisst man dann immer gern in so einer Retro-Romantik. Ich konnte da keine einzige App installieren. Die Kamera war beschissen. Es war auch wahnsinnig teuer. Es gab noch nicht so richtig Datenflatrates. Es gab noch nicht 4G, geschweige denn 5G. Das heißt, so im Nachhinein so ein typisches, so ein Retro-Romantismus, den man hat, ist zu sagen, 2007 kam das iPhone raus und die Welt hat sich verändert, die Medienlandschaft hat sich verändert. Was nicht stimmt. Und deswegen reite ich so auf diesen Entwicklungen drumherum, weil faktisch war es so, es wurde vorgestellt, der App Store kam ein Jahr später. 2008, dann gab es irgendwann mal 4G, dann gab es irgendwann mal bezahlbare Datenflatrates, dann gab es auf einmal die Apps, die uns alle so Candy Crush und Co. und so weiter. Also erst als diese ganzen Sachen zusammenkamen, dann hat es diesen Knick bekommen. Und das ist halt etwas, wo ich immer hellhörig werde. Also wenn sich Sachen gegenseitig verstärken, wenn Sachen sich gegenseitig eben ermöglichen. Ich meine, die Tatsache, dass das Zeugs immer billiger, kleiner, leistungsfähiger wird. So ein menschliches Haar hat eine Dicke von 60.000 Nanometer. Wir können ja jetzt Chips bauen in 3 Nanometer Fertigungstiefe. Und wenn das Ding heute schon 35 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde kann, was wird das erst in 10 Jahren können? Und wenn ich da eben sage, so jetzt kommen diese ganzen Sachen zusammen, also dieses Announcement zum Beispiel von Apple, also hoffen wir, dass es durch die EU-Regulierung bekommen. Es war das Announcement vor 2 Tagen, dass sie überlegen, ob sie es nicht diesen Herbst launchen werden mit iOS 18. Aber wenn ich eben sage, dass da die Sachen zusammenkommen, ne, Software trifft jetzt auf diese Hardware-Möglichkeit, trifft auf diese Möglichkeiten, ja, 35 Billionen Operationen pro Sekunde. Das heißt, auf einmal kannst du halt so eine Intelligenz in der Hosentasche mit dir rumtragen auf so einem Smartphone, was du halt vorher dir nicht vorstellen konntest. Und jetzt kommen all diese Effekte noch dazu, dass in der Cloud das ja immer billiger wird, wir können immer mehr Sachen hochladen, verarbeiten. Jeder von Ihnen hat mehr Zugriff auf Daten denn zuvor, würde ich jetzt mal behaupten. Also noch nie war es so einfach, so viele Daten zur Verfügung zu haben. Und das Spannende ist jetzt aber aus so einer Medienmacherperspektive, wir können jetzt auch ganz anders mit diesen Daten interagieren. Weil nicht nur haben wir die Daten jetzt hilft uns eine AI beim Analysieren, aber auch, dass wir, sage ich mal, ganz anderen Zugriff auf Daten haben können. Das liebe ich an diesem Bild so, weil 40 Jahre war das ein Geheimnis. Das durfte nicht gezeigt werden. Das war der hochgeheime Datenraum von DuPont. Das muss man sich so vorstellen, das war ein Vorläufer von PowerPoint. Da saßen also die 7 Vorstände auf diesen Stühlen und oben, man sieht dieses mechanische Gezeugs da, diese Mechanik. Und dann wurde also wie so ein Vorläufer von PowerPoint, hieß es dann so mal zurück zu Folie 3, mal vor zu Folie 5. Hat man wie wild rumgeorgelt. Warum war das ein Geheimnis? Weil DuPont verstanden hat, wenn wir Managemententscheidungen nicht aufgrund von Annahmen treffen, sondern aufgrund von Daten, hat es eine ganz andere Qualität. Und deswegen reite ich so drauf rum. Also dieses Bewusstsein, dass wir aufgrund von Daten Entscheidungen treffen können, das finde ich halt nochmal extrem wichtig festzuhalten. Und einmal mehr, jetzt kommt halt genau wieder so ein Wandel, wo uns eine KI hilft, mit diesen Daten was anfangen zu können. Aber auch ganz andere Interaktionsmöglichkeiten, wenn ich mir überlege, wie wir Daten visualisieren können, welche Softwaresysteme wir jetzt haben, diese Daten zugreifen zu können, bis hin zur berühmten Brille, die jetzt halt immer mehr kommt. Ich meine, keiner von uns hätte Lust gehabt, sowas zu tragen. Also, und es geht jetzt nicht nur darum, diese 3,5 Kilo auf dem Schädel zu haben, sondern das, was ich so schlimm finde an Virtual Reality, ist ja, dass wir komplett abgeschottet sind. Das heißt, wenn ich jetzt an so ein Büro Alltag denkt. Niemand von uns will so komplett losgelöst von der Umgebung da irgendwie agieren. Und da einmal mehr, es ist quasi greifbar. Also die Brille kann man übrigens ab Freitag bestellen in Deutschland. Ausgeliefert wird sie dann Mitte Juli. Und nicht falsch verstehen, das ist nicht B2C. Also ich rede nicht davon, dass das unsere Kunden in diesem Jahr signifikant tragen werden. Überhaupt nicht. Aber ich rede davon, das ist eine erste Generation, eine allererste Generation. Dafür, dass es eine erste Generation ist, ist es schon wahnsinnig gut. Das ist das höchstauflösendste OLED-Display, was man so vor eine Retina knallen kann. Also jeder, der das mal aufhatte, das ist schon irre von der Qualität. Ist zu teuer, ganz klar, 4.000 Euro in Deutschland, aber geben wir dem Ganzen 2-3 Iterationsstufen. Ist auch noch zu schwer, also 700 Gramm ist nichts, was du im Alltag tragen willst. Batterielaufzeit ist zu gering. Aber mein Argument ist halt, es ist jetzt möglich, das zu kaufen. Jeder von uns kann das am Freitag bestellen, jeder von uns kann das ausprobieren. jetzt geben wir dem Ganzen 2, 3 Iterationsstufen, wiegt es vielleicht noch 300 Gramm, kostet unter 1000 Euro und auf einmal könnte halt was ganz anderes rauskommen. Aber auch wie wir, sag ich mal, arbeiten in der Zukunft, wenn ich überlege, das ist ein Feature, das jetzt schon fest eingebaut ist und wenn man das erste Mal erlebt, also bei mir war das schon so, dass ich so ein bisschen so Gänsehautmoment hatte, weil wenn du das Ding trägst und einfach nur auf deinen Rechner schaust, also du machst nichts, du ziehst einfach nur auf und schaust ja auf deinen Rechner und ohne eine App zu starten, irgendwas, geht ja da 3 Meter Screen auf. Dein Laptop wird auf einmal komplett, ne, hochgezogen irgendwie und das sind so diese kleinen, feinen UX-Geschichten, auf die wir uns, glaube ich, einstellen können, bis hin zu völlig neue Hardware-Generationen, die da, glaube ich, gebaut werden. Also hier ist zum Beispiel das Argument, wenn diese Brillen günstiger werden, kleiner, leistungsfähiger, warum dann überhaupt einen Screen mit sich rumtragen, wenn du einfach, egal wo du bist, so die Brille auftragen kann. Und jetzt bündelt das Ganze irgendwie in diesen ganzen Entwicklungen rund um die AI. Und das ist tatsächlich etwas, wenn man nochmal an dieses Schachbrett denkt, glaube ich, so ein sehr, sehr magischer Moment, den wir da gerade alle live und in Realtime verfolgen. Jetzt mache ich es mir immer so einfach und rede immer von der einen AI. Und jetzt ist mir natürlich klar, das ist ein Fachpublikum, jedem von ihm ist bewusst die Unterschiede. Ich wollte uns bloß nochmal sensibilisieren, wenn um uns rum, das ist jetzt sehr schwäbisch, in Ulm und um Ulm herum. Wenn um uns herum über AI gesprochen wird, die meisten sprechen ja von dieser generativen AI. Und das ist aber tatsächlich nochmal wichtig festzuhalten, weil mir das immer wieder in Firmen auffällt. Ne? Also ich war jetzt neulich bei L'Oreal beispielsweise, die haben eine Data- und eine AI-Abteilung seit über 10 Jahren. Das heißt, da sitzen Leute mit verschränkten Armen, die sagen, was wollten ihr auf einmal? Mich gibt's seit 10 Jahren. Mein Job gibt's seit 10 Jahren. Wir machen hier AI seit 10 Jahren. Da muss man immer so beruhigen und sagen, es ist super, dass es euch gibt, ne? Weil mit Hilfe von Data Science, mit Hilfe von AI machst du zum Beispiel Werbe aus, ne? Machst du Optimierung von Werbemitteln, machst du deine Werbeplanung und so weiter. Das, was wir uns jetzt in den nächsten Minuten angucken, ist halt so ein Subset und deswegen liebe ich beispielsweise dieses Chart so, weil das hört vor 7 Jahren auf. Und was ich da halt so dran lieb, ist, dass man voller Achtung sagen kann, ja, die Disziplin von AI, die ist 70 Jahre alt. Aber das Argument, was ich heute gerne bringen würde, ist, was in den letzten 7 Jahren passiert ist, seit dieses Charter aufhört, das kann man nicht vergleichen mit den 70 Jahren davor. Das hat das komplett, sage ich mal, zerlegt irgendwie. Plus, ich würde behaupten, was wir jetzt in den nächsten 7 Monaten erleben, kannst du doch nicht vergleichen mit den 7 Jahren davor. Also vor 7 Jahren war das ein Problem. Jeder von Ihnen sieht sofort, was ein Hundemuffin oder eine Hundeschnauze ist. Ein Muffin oder eine Hundeschnauze. Oder jeder von Ihnen weiß sofort, was ein Chicken Nuggets oder ein Hund ist. Für Machine Learning war das der Horror vor 7 Jahren, weil ähnliche Pixel, ähnliche Form, ähnliche Farben, da musstest du ja richtig in diesem Supervised Learning sagen, du bist wirklich ein Hund und du bist ein Chicken Nuggets. Und ne, jetzt ist es aber so, dass wir halt tatsächlich gerade in diesem Alltag leben, wo wunderbar alles zusammenkommt. Und wenn ich eben von diesem 1 plus 1 ist mehr wie 2 spreche, mir fällt nichts Besseres ein, wie gerade bei generativer AI, wo das alles zusammenkommt. Ne? Die Menge an Trainingsdaten, die Computing Power, die wir da zur Verfügung haben, diese Open Source Community, diese Hunderttausenden an Entwicklern, die da morgens aufwachen und gemeinsam an so einem Stück Software schrauben, diese Multimilliarden, die da an Investment reingeflossen sind. Ne? Und auf einmal sind da Tools, die jedem für uns zur Verfügung stehen. Und auf einmal werden wir ja auch konfrontiert mit sowas, was man ja schon im Moment überlegt, so kann ja sein. Vielleicht mag er Moncler oder Balenciaga. Und wenn man dann halt genau hinguckt und, ne, und wenn ich sage, dass das jeder von uns kann, dann meine ich das. Also das dauert eine Minute. Diese Bilder kann natürlich jetzt jeder von uns irgendwie generieren. Und immer dann, wenn einer irgendwie so als Argument sagt, ja, aber hey Maxe, guck dir mal die Finger an, sieht jetzt nicht so ultra realistisch aus, ne, dann ist halt mein Argument aufgepasst. Wir reden ja jetzt von, sag ich mal, Produktzyklen im Wochenrhythmus. Das ist der exakt gleiche Prompt mit ein paar Wochen Unterschied. Und das ist nochmal etwas, was mir immer wieder auffällt in dieser Diskussion. Ne? Wenn zum Beispiel auf LinkedIn wieder jemand, was weiß ich, so ein Bild von so 2 Händen postet und sagt, ja, vergiss AI, kriegt ja nicht mal Hände hin. aufgepasst. Ne? Wir sprechen da von Wochen, dann kann der exakt gleiche Prompt eine ganz andere Auswirkung haben. Sie alle haben diese Videos gesehen von Sora, was schon sensationell ist, wenn man mal überlegt. Das ist ja nicht einfach nur 24 Frames pro Sekunde, die da irgendwie animiert werden. Also, dass ich 24 AI-Bildchen einfach hintereinander klebe und einen Film habe. Wir reden da ja von Vektoranimation. Wir reden davon, dass eigentlich jeder einzelne Bildabschnitt muss ja wissen, was vorher passiert ist. Also schon, würde ich mal behaupten, schon echt fortgeschritten. Und dass wir sowas in diesem Jahr zu sehen bekommen, finde ich schon irre. Wenn man das jetzt mal genau anguckt, dann fallen uns vielleicht noch 3, 4 Fehler auf, ne? Obwohl der Prompt ja nur ein Satz war. Ich würde aber gerne ein anderes Argument machen. Mir geht es gar nicht so drum, dass wir da so ultra realistisch Sachen animieren können. Mir geht es darum, dass wir auf einmal ein kreatives Outlet haben, dass wir auf einmal Sachen machen können. Ja, das hätte Hollywood oder halt ein gutes VFX-Studio auch vor Gen-AI gekonnt. Absolut. Aber mein Argument ist, was hat das früher gekostet? Was war das für ein Maschinenaufwand, Menschenaufwand? Was waren da für Budgets und vor allem viel schlimmer noch Timings involviert? Und jetzt sind wir gerade so an diesem Übergang, dass jeder von uns Zugang zu solchen Tools hat. Und wenn wir eine Idee im Kopf haben, können wir das umsetzen. Deswegen fand ich das so toll, das Musikvideo, das war das weltweit erste offizielle Musikvideo, das nur mit AI-Hilfe animiert wurde. Und der menschliche Regisseur hat darüber gesagt, das freut ihn so, weil diese Idee zu diesem Video hatte er vor über 10 Jahren und hat dann aber zurückgeschreckt, das umzusetzen, also eben wegen dem Aufwand der Realisierung. Und jetzt kann ein Mensch kann das halt mit Hilfe von AI umsetzen, das, was eben jetzt vor 10 Jahren nicht möglich war. Ich zeige immer so gern meinen Avatar, weil ich immer gern dazu betone, das ist ja der schlechteste Avatar von mir, den Sie je sehen werden. Und das ist nochmal so ein Spruch bei so Gen-AI, ne, das wird ja immer nur besser. Das heißt, wenn ich mich jetzt mal so direkt daneben stelle, also, ist nicht schlecht. Also ich hoffe, dass meine Zähne noch ein bisschen besser sind. Neulich hat jemand gesagt, guck dir mal deine dicken Daumen an, ne? Also typisch Computer, ich habe dicke Daumen. Also da kann leider Computer nichts dafür, das ist so, ich habe dicke Daumen, ne? Also wenn das die schlechteste Version von mir ist, dann frage ich mich halt wirklich in 5 Jahren. Und mit der gleichen Technologie kann man jetzt seit ein paar Wochen auch animiert.
Guck mal. Hallo nach Nürnberg zu den Lokalrundfunktagen. Wie gerne wäre ich heute U8 vor Ort, aber wie Sie sich denken können, bin ich keine reale Person, sondern nur der virtuelle Partner von Max Giordano. Im Gegensatz zu ihm spreche ich aber perfektes Hochdeutsch und 24 weitere Sprachen fließend. Wenn dies die Technologie vom 25. Juni 2024 ist, wie gut werde ich erst in 5 Jahren klingen und aussehen?
Ne, es hat mich 30 Sekunden gekostet, das Ding zu basteln. Und das kann jeder von uns. Und wenn ich jetzt überlege, Microsoft Copilot, da gibt es ja dieses Häkchen. Und wenn du draufklickst, dann wird zum Beispiel hier so eine Funktion, okay, der Max ist doppelt gebucht. Jetzt informiere ich das Meeting, ob das okay ist, dass der Max nicht kommt, aber dass wir für ihn eine Zusammenfassung schicken, dass er seine To-Dos bekommt. Frage ich mich, wie lange es dauert, dass ich da meinen Avatar reinschicken kann. Und wenn wir das alle machen, dauert dann so ein Meeting 3 Sekunden? Oder eine Sekunde und dann so, zack, war ein richtig produktives Meeting. Ne, also das Ding hat mir den Vogel rausgehauen aus so einer Storytelling. Ne, und ich bin ja tief im Herzen ein Content-Mensch und ein Kreativer und ich liebe ne, diese kreativen Möglichkeiten, was wir mit Technik machen können. Also da hat es mir auch den Vogel rausgehauen. Jede Folge von South Park einfach reingeschmissen in die Maschine und auf einmal bekommt jeder Charakter ein eigenes Leben. Das heißt, selbst wenn so ein virtueller, so ein Zeichentrickcharakter einfach nur mal im Hintergrund für eine Sekunde zu sehen ist, ne, diese Person läuft einfach nur durchs Bild, hat auf einmal 24 Stunden, 7 Tage die Woche ein Leben. Das heißt, jetzt gibt es ein virtuelles South Park, das in Echtzeit 24 Stunden, 7 Tage die Woche vor sich hin lebt. Das heißt, wenn wir da nachts hingehen, dann schlafen die meisten von denen. Können wir denen beim Schlafen zugucken. Tagsüber ist Kenny in der Schule. ne, Mittags-Stan irgendwie mäht Rasen. Also wir beobachten auf einmal diese virtuellen Charaktere, wie die da vor sich hin leben. Finde ich schon nochmal für Storytelling, also keine Ahnung, was uns da noch alles einfällt, was wir so machen können, wenn wir Content machen können, den wir einmal loslaufen lassen und der dann weiterlebt. Also die Geschichte, die sich weitererzählt irgendwie. Jetzt könnte ich sie alle langweilen mit tausend von diesen ganzen Geschichten. Es gibt so eine lustige Webseite, der ist eine AI for that, da sind über 13.000 von diesen Tools drauf. Und ich sag diese Zahl nur, um diese Bandbreite mal aufzuziehen. Tools, die einem helfen zu coden. Und zwar sage ich nicht, die Coding überflüssig machen, sondern ich sag, jemand, der ein mittelguter Coder ist, wird halt zu einem fantastischen Coder. Und jemand wie ich, der viel zu lang nicht mehr gecodet hat und einfach kein guter Programmierer ist, ich krieg jetzt wieder was hin. Und jemand, der noch nie gecodet hat, kriegt einen Prototyp hin. Ne, diese Text-to-Video-Geschichten, also das, was ich vorher gezeigt habe, ist ja nur eins von gefühlt 10 von diesen Plattformen, die es jetzt gibt. Gerade Richtung Audio finde ich mit am spannendsten, weil ich finde, bei Audio hat man die krassesten Qualitätssprünge. Also so eine digitale Sprache, so ein Voice-Klon auf 11 Labs, hören Sie keinen Unterschied mehr. Also ich hatte jetzt gerade ein Projekt mit Funke, ne, arabischer Podcast, null Unterschied. Hören Sie, also es klingt absolut menschlich irgendwie so. Weil ich es gerade erwähnt habe, spannend ist eher, ob es, sag ich mal, von der Sprache her funktioniert. Also jetzt in dem Fall zum Beispiel, da war das Feedback, weil das würde ich immer empfehlen, immer Kulturcheck machen und Native Speaker Check. Das Feedback war, es war astreines Arabisch, aber ist halt sehr gestelzt. Das ist sozusagen wie Hochdeutsch. Ich hatte neulich ein Projekt in Polnisch beispielsweise und dann hat eine 24-jährige Polin, die das dann für uns gecheckt hat, gesagt, astrein, aber so reden halt meine Eltern. Also, ne, die Dinger sind der Hammer. Es klingt nach Mensch, es ist 100% korrektes Polnisch, aber das ist dann zum Beispiel etwas, was wir als Feedback bekommen haben, ne, wo sie dann halt gesagt hat, ja, so reden halt meine Eltern, so würde ich halt nie reden irgendwie. Soundeffekte, irre. Ne? Du kannst auf einmal Soundeffekte prompten und kannst halt die Sachen vertonen, die du dir ausdenkst. Instrumente, was ich nochmal irre finde, wenn man da mal ganz kurz hinhört, also das war mein Prompt und ich habe da nicht viel Mühe gemacht. Guck mal, ob es geht. Na, kam da jetzt was? Genau. Also, ne, man sieht mein Prompt. Ich würde es nicht mal Prompt nennen. Ich habe einfach nur vor mich hingetippt, was mir eingefallen ist. Und das Einzige, was ich ein bisschen rumgespielt habe, ist mit der BPM-Zahl. Und ne, wenn man sich mal so an, nicht so verkehrt irgendwie. Jetzt bin ich ein bisschen nervös, weil das ist jetzt die Weltpremiere. Der Text kam von ChatGPT, das ist jetzt über die Lokalrundfunktage eine Arie und alles, was zu hören ist, also AI. Und ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert.
Und nun nach Stadt des Fortschritts, wo Medien sich erheben, die Lokalrundfunktage, ein strahlendes Leuchtfeuer.
Also, klingt ein bisschen mehr wie Disney, aber einmal mehr, es hat mich eine Minute gekostet und Text ist jetzt auch nicht so verkehrt irgendwie und alles, was wir hören, ist AI, also man kann es auch ein bisschen modern machen.
Nürnberg, wo die Zukunft jetzt passiert, Lokalrundfunklage, hier wird innoviert, Medienhäuser, schaut her, was geht, generative KI, die uns alle bewegt, neue Inhalte fresh.
Ich sag nicht, dass ich es gern höre. Also da bevorzuge ich noch meine menschliche Musik, aber von den Möglichkeiten. Ne? Und das ist halt das, was mich so begeistert, weil es halt, ich arbeite viel an Schulen, ich arbeite viel mit Studierenden. Das ist total, ne, das ist, steht jedem zur Verfügung. Das heißt, ne, ich hatte jetzt neulich zum Beispiel als Mentor ein Startup von blutjungen Absolventen an der Zeppelin-Uni mit solchen Tools, die stellen dir jetzt halt an einem Wochenende ein Startup hin. Sachen, was halt vorher wahnsinnig lang war, wahnsinnig viel gekostet hat, das begeistert mich so. Ich zeige die Gartner Hype Cycle, weil das kennen Sie alle, seit 20 Jahren stimmt die und jede Technologie geht durch diesen Hype Cycle durch, absolut. Ne? Also bei AI sind wir, ich könnte das Kreuzchen gar nicht in diesen Raum packen. Es wäre so 10 Meter über diesem Chart, weil klar, jetzt wird alles rein interpretiert. Wegen AI brauchst du nicht mehr die Anwältin, Designerin, du brauchst nicht mehr PowerPoint, Excel ist überflüssig, also ich kann es auch nicht mehr hören. Der Punkt, den ich aber gern machen würde, ist, so wie wir es immer überschätzen, und es gibt ja diesen Spruch, dass wir solche Entwicklungen kurzfristig total überschätzen, aber langfristig unterschätzen. Und ich glaube, bei AI, ich habe sowas noch nie erlebt, weil wir kommen sehr schnell aus diesem Tal raus. Weil nur mal ein Beispiel. Jeder von uns bedient ChatGPT. Ne? Jeder von uns hat ausprobiert, ich frage das Ding irgendwas und da kommt irgendwas einigermaßen Brauchbares raus. Jeder von uns hat mit Text angefangen. Jetzt weiß ich nicht, wer kann mir sagen, ob ich da 16 Uhr parken kann. Ich habe da echt Probleme und ich bilde mir ein, ne, ich bin jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen, aber ich habe da Probleme irgendwie drin. ChatGPT, Bild machen mit dem Handy, das Ding ist intermodal geworden, kannst reinsprechen, kannst ein Bild hochladen und so weiter. Du kannst ein PDF reinjagen, das Ding analysiert das super. Du kannst unstrukturiert Daten reinjagen und es macht Sinn aus diesen Daten raus. Wenn du Programmzeilen irgendwie analysieren willst, wenn du Source Code brauchst, das Ding kann dir halt helfen beim Coden. Wir machen ein kreatives Brainstorming, machen ein Scribble auf einem Whiteboard, machen ein Bild. Das Ding ist gut genug zu verstehen, was wir da vorhaben und bastelt dir ein Prototyp. Ne, wenn wir ein Bild brauchen, müssen wir ChatGPT nicht mehr verlassen. Wir können in Dialogform ein Bild generieren. So habe ich zum Beispiel das Bild hier gebastelt irgendwie. Und auf einmal gibt es so einen GPT-Store, wo jeder von uns ja reinkommt. Also jeder, der hier sitzt, kann da in diesen App-Store rein, was ähnlich ist wie so ein iPhone-Store oder so. Und auf einmal gibt es halt jede Funktionalität, wenn wir die nicht original haben, hat sie jemand gebaut. Ich habe nur mal kurz geguckt, es gibt zum Beispiel ein GPT, das hilft dir, Anmoderation zu machen. Ist es gut? Nö, aber ne, kannst du es selber machen? Auch absolut. Ne? Kannst ja verbessern irgendwie. Das heißt, für jeden Use Case ist was. Es hat eine Memory-Funktion bekommen. Das heißt, es ist immer besser da drin zu verstehen, wie wir auf diese Ergebnisse reagieren und es erinnert sich dran und die Ergebnisse werden besser. Es wird eine Agenten-Funktionalität bekommen, was nochmal wahnsinnig aufregend wird. Agenten bedeutet, es wird ein Agent geben, der raus ins freie Internet geht. Sommerurlaub bis 3000 Euro mit dem Zug und dann sucht das Ding und kommt halt wieder und präsentiert. Also ein Agent, der für mich nach außen geht, ins offene Netz und ein Agent, der auf meine Daten geht. Mensch, ich habe doch vor 7 Jahren mit Red Bull, boah, Workshop, puh, ich weiß bloß noch, Tegernsee und das Ding findet halt die Sachen auf meiner Platte. Wenn jetzt auch noch dieses Text-to-Video eingebaut wird, wenn jetzt auch noch das auf 2 Milliarden Devices ausgerollt wird, ne, und alles, was ich in den letzten 90 Sekunden gesagt habe, ist in 12 Monaten passiert. Und das ist so etwas, ne, also Hand aufs Herz, wer hat sowas schon mal erlebt? Und ich, ne, wir haben alle schon viel gesehen, aber die letzten 90 Sekunden waren in 12 Monaten. Ende November diesen Jahres hat das Ding seinen 2. Geburtstag erst. Ne, also deswegen, ja, es gibt gerade super viel Neues irgendwie, aber wenn man sich einfach nur mal an diesem Beispiel ChatGPT anschaut, wir gehen da sehr schnell raus. Vieles wird auch überflüssig gemacht werden. Ne? Vieles werden wir nie mehr hören, weil das ist nochmal so eine alte Regel. Technik braucht Mehrwert. Das heißt, es gibt garantiert gerade gefühlt 1370 Startups, die halt irgendein AI-Ding machen, wo kein Mensch braucht. Also ne, hier ist eine Lösung, aber es gibt kein Problem dafür. Es gibt keinen Mehrwert dafür. Aber ne, wir werden aus diesem Tal da sehr schnell rauskommen irgendwie. Es wird ne, für uns Medienschaffende, es wird spezialisierte Hardware geben. Das ist zum Beispiel ganz spannend. Das ist so eins dieser ersten Videoschnittpulte, die speziell für AI optimiert sind. Wir werden quasi andere Devices haben. Also diese Meta-Brille, also diese AI-Brille von Meta, ich finde die gar nicht so schlecht. Also die war besser, wie ich befürchtet habe. Ich trage die nur nicht, weil die mir zu schwer auf der Nase ist. Die aber zum Beispiel aus Schweden, die wiegt bloß noch 39 Gramm. Und den Film, den haben wir alle gesehen und was ich da ja so sensationell finde, ist, in dem kompletten Film sieht man ja den Hauptdarsteller nie mit Technik interagieren, also nie in ein Keyboard tippen oder in ein Handy rein irgendwas machen, sondern eine AI, die sieht, die hört, die mit einem sprechen kann und einmal mehr ist die erste Generation da. Kann man kaufen, kostet 700, würde ich nicht empfehlen, ganz klar nicht, weil die Reviews sind teilweise verheerend, weil es einfach, sag ich mal, von der Hardware super, also wirklich super beeindruckend ist, ist wahnsinnig schön gemacht, sind Ex-Apple-Leute, aber ist noch lahm, es dauert lang, aber einmal mehr, ist die erste Generation. Und wenn die erste Generation schon einen 720p Laserprojektor eingebaut hat, wenn wir ein Interface brauchen, naja, also was wird denn die dritte Generation können? Also geben wir dem Ganzen 3, 4 Generationen, finde ich eigentlich schon spannend. Jetzt könnte ich jeden hier langweilen mit all diesen Sachen, die mir so im Alltag begegnen, aber einfach nur, um uns nochmal kurz zu sensibilisieren, weil ich in den letzten 2 Jahren wahrscheinlich gefühlt 90% meiner Arbeit war rund um diese Gen-AI-Geschichten. Ich habe, glaube ich, jede Abteilung eines Unternehmens schon kennengelernt und ich höre wirklich durch die Bank positive Sachen. Hand aufs Herz, ne, Schwaben-Ehrenwort. Ich habe noch nie gehört, yippie, wir können Leute rausjagen. Habe ich noch nie gehört. Sondern was ich höre, sind so diese neuen, na, diese neuen Möglichkeiten, mit den Leuten, die du hast, dass du andere Sachen machen kannst, dass du mehr Sachen machen kannst, dass du ne, zum Beispiel Richtung Social Media, dass du deine Content-Frequenz erhöhen kannst, dass du mehrsprachig wirst, dass du für Kunden ne, so ein Chatbot anbietest oder ne, zum Beispiel, ich war neulich in der Hotellerie, 30.000 E-Mails in der Woche, wie lange hat der Pool auf, darf ich einen Hund mitbringen, wie lange hat denn das Frühstück auf? Klar, wenn du 30.000 E-Mails in der Woche hast, dann feierst du diese Entwicklung, wenn du halt sagst, okay, wenn es statt 30.000 E-Mails bloß noch 300 sind, haben wir da alle was davon. Ne, Personal zum Beispiel, aus meiner schwäbischen Heimat, die Firma Vetter, 5.000 Leute, da müssen Leute, die frisch anfangen, 70 Zertifizierungen durchlaufen, weil die so in der Pharmabranche sind. Das heißt, was die da so feiern ist, ne, wenn wir Leute einstellen, wir können die ganz anders onboarden, denen können wir ganz anders Sachen vermitteln, gamified, auf dem Handy und so weiter, bis hin zu Finance und Legal, also ich höre die tollsten Sachen, was da alles passiert. So kurz ein paar Empfehlungen irgendwie, weil da ist jeder von uns komplett unterschiedlich, wo er seinen ersten Use Case für sich sieht. Meine Mini-Zusammenfassung meiner Empfehlung wäre, ich würde immer mit dem Use Case, mit dem Anwendungsgebiet für mich individuell anfangen. Sowohl Cosnova als auch L'Oreal machen beide Beauty-Produkte. Die sind wirklich Hardcore-Konkurrenten, aber die setzen AI komplett unterschiedlich ein. Cosnova ne, ist einer dieser mega deutschen Hidden Champions, 1 Milliarde Umsatz, ne, sind 2 Brands, wachsen wie Hulle. Die setzen es B2C-mäßig ein, virtueller Influencer, Beauty-Tipps und so weiter. L'Oreal macht es nicht. Die sagen, nee, wir wollen keine künstlichen Bilder zeigen. Aber für was die es zum Beispiel einsetzen, ist Produktbeschreibung. Also es gibt über 5.000 Produktseiten, die mit AI-Hilfe gebaut worden sind. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist die genau gleiche Branche, die sind Konkurrenten, die setzen aber das auf unterschiedliche Anwendungsfälle, unterschiedliche Use Cases. Römisch 2, jetzt weiß ich, was ich vorhab. Wie kann ich das denn günstig, einfach und sicher testen? So dieser berühmte Minimum Viable Product. Also wie können wir das denn schnell mal ausprobieren irgendwie? Römisch 3, wie nehme ich die ganze Organisation mit? Und das ist mir halt nochmal wichtig, weil ne, ich habe da absolut Empathie und Sympathie, wenn Leute sagen, boah, das macht mir Angst. Mache ich eigentlich Angst? Ich sehe so ein paar, ja, also weil ich habe da Verständnis dafür. Das heißt, ne, jetzt führt so eine Unternehmung, führt Microsoft Copilot ein. Ne? Das stößt auf Reaktanzen, das stößt auf Sorgen. Deswegen, wir brauchen dieses Upskilling. Wir müssen die Organisation mitnehmen. Wir müssen jeden an der Hand nehmen. So. Wir brauchen eine Strategie. Also wir müssen schon wissen, was wir da vorhaben. Und was ich nochmal so wichtig finde, ist, wir brauchen diese Leitplanken irgendwie, diese, ne, diese Guidelines, diese, ja, wie man immer es nennen will, so. Will ich AI-generierte Bilder einsetzen oder nicht? Kennzeichne ich die? Wie setze ich es ein? Was darf ich denn eigentlich? Darf ich das einsetzen zu recherchieren? Darf ich Headlines damit machen? Ne, wo hört es auf? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Und zwar, das finde ich einfach nochmal wahnsinnig wichtig, dass das wirklich jedem Unternehmen klar ist. Vielleicht aber nochmal abschließend, weil ich habe jetzt viel über Unternehmen gesprochen. Mir ist aber nochmal wichtig zu betonen, unabhängig davon, wo wir arbeiten oder als was wir arbeiten. Also mir fällt eigentlich kein Aspekt ein, wo man sich nicht so ein bisschen wie so ein kleiner AI-Superheld fühlen kann. Ich glaube, inzwischen gibt es ein Dutzend von diesen Studien, die durch die Bank das Gleiche aussagen. Am Anfang hat man Respekt davor und hat so ein bisschen sogar Angst, dass man überflüssig gemacht wird. Nachdem man sich mit den Tools beschäftigt hat, nachdem man es eingesetzt hat, durch die Bank sagen die Leute, ja, ich fühle mich empowered, ich fühle mich unterstützt. Ich kann ja Sachen abgeben, die mir keinen Spaß machen. Ich kann Sachen automatisieren, die nervig sind und so. Und das ist halt das, wieso ich so begeistert bin, unabhängig davon, als was wir arbeiten. Für unseren beruflichen Alltag macht sich da ein echter, sag ich mal, so ein richtiger Blumenstrauß an Möglichkeiten auf. Was ich bei dieser Apple-Keynote vor einer Woche so spannend fand, ist so dieses unaufdringliche AI, dass es im Alltag integriert ist. Sag mal, hilf mir mit dieser E-Mail. Fass mal dieses Meeting zusammen. Sag mal, kannst du mir hier die Rechtschreibung überprüfen und so weiter. Wenn ich so Prompts zeige, dann nicht um zu sagen, ich bin so ein toller Prompter, sondern um mal auszudrücken, diese Prompts sind wahnsinnig mächtig. Ich habe zum Beispiel ganz viel in Medienhäusern mit Redaktionen gearbeitet und was da ich immer wieder so als ein Feedback bekommen habe, naja, ich habe mal gefragt, gib mir 10 Ideen für einen Artikel. Das waren total beschissene Ideen. Und dann lasse ich mir den Prompt zeigen, dann war das aber auch der einzige Prompt. Gib mir 10 Ideen für einen Artikel. Ja, klar kommt da Scheiße raus. So. Also, ne, und deswegen zeige ich das nicht, weil ich so ein toller Prompter bin, sondern alles, was ich sage, ist, wir können wahnsinnig viel in so einen Prompt reinstecken und AI ist geduldig. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Gib mir 10 Artikelideen. Jetzt kommen da 10 Artikelideen, die doof sind. Bring das Thema Nachhaltigkeit rein, erwähne Gen Z, mach es relevant für den Bodenseekreis. Ne, das liegt doch an uns und das geht ja immer hin und her. Mach 20 mehr. Gefällt mir nicht. Schau dir mal einen Text von mir an. Ne? Du kannst ja einen Text von dir hochgeben. Guck dir erstmal meine Texte an und jetzt mach mir nochmal Vorschläge. Du kannst ja mit den Maschinen bis zum Erbrechen interagieren und das wird halt wirklich dann viel, viel besser so. Kleiner Tipp, ich habe es mir einfach angewöhnt, wenn für mich so ein Prompt funktioniert, ich hau mir das einfach in so ein Dokument rein und das ist inzwischen sehr, sehr groß. Und das ist halt das, was ich meine. Das sind so diese kleinen Superkräfte. Wenn mir dann was einfällt, dann gehe ich da halt kurz auf so meine Prompt-Library. Wenn ich sage, dass jeder von uns so ein GPT bauen kann, dann meine ich das, ohne Programmierkenntnisse. Ne? Das ist eine Dialogform. Um mal ein Beispiel zu geben, das Erste, was ich für mich gebastelt habe, war, weil ich so viele Trendreports und so weiter habe und mich ja immer wieder individuell vorbereiten muss. Also wenn ich bei L'Oreal über das Marketing der Zukunft einen Workshop habe, Zielgruppe, Gen Z, Mädels, keine Ahnung, Mädels zwischen 16 und 24. Ich meine, ich bin 52. Habe ich Ahnung von Mädels zwischen 16 und 24, was die von Beauty E-Commerce erwarten? Nö. Aber super viel ne, ist in solchen Trendreports drin. Also was habe ich mir gebaut? So ein GPT, wo ich die eingelesen habe und jetzt habe ich circa 100.000 PDF-Seiten interaktiv und ich kann jetzt ganz zielgerichtet reingehen und kann sagen, sag mal, was wäre denn so ein Metatrend relevant für eine jugendliche Zielgruppe im Bereich Marketing, E-Commerce und so weiter? Deswegen zusammengefasst, wie es die Brand 1 sagt, man muss sich nie wieder doof fühlen irgendwie so. Jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal, das ist mir ganz wichtig, weil ich als Kreativer immer wieder damit konfrontiert wurde, hey Maxe, das ist doch alles altes Zeugs. Ich meine, die Trainingsdaten sind alt. Natürlich kann das aufgrund von Statistik, Stochastik, Mathematik, Physik, kann es dir zum Beispiel wunderbar ein Gedicht im Stil von Shakespeare machen, aber es ist doch nicht kreativ. Mein Gegenargument wäre, ich habe keine Ahnung, wie die Maschinen das machen, aber da kommen ja manchmal Sachen raus, die irre sind. Ich war bei so einem hochkreativen Brainstorm mit Jägermeister und wir haben uns festgefahren über so einen neuen Claim. Wir fragen ChatGPT und das Ding rotzt diesen Satz raus, Jägermeister ist kein Getränk, es ist ein Reisepass zu einer Welt voller Erinnerungen. Und jetzt sind da 15 Kreative und kratzen sich am Kinn. Das ist nicht schlecht, scheiße, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ne? Würde Jägermeister das drucken? Nein. Aber hat es dieses Meeting zum Explodieren gebracht? Sag mal, was sind denn Erinnerungen? Erinnerung ist, du gehst abends essen an einem Dienstagabend, willst eigentlich um 10 auf dem Sofa Netflix gucken und dann wird es morgens um 2 und du endest an der Dönerbude. Ne? Was hat quasi ne, dieser Impuls, der kam, ne? Wir erinnern uns an die Brainstorming-Regeln, lass die andere Person ausreden, Quantität über Qualität, bau auf den Ideen anderer auf. Das heißt, dieser Satz, es ist ein Reisepass zu einer Welt voller Erinnerungen. Das war genau das Ding. Auf einmal fängst du wieder an. Gute Erinnerungen, sind mit Freunden, sind in der Großstadt. Vielleicht ist ein Reisepass eine Mobile-App. Ja, wir bauen eine Mobile-App, die dies und jenes macht. So. Und deswegen abschließend irgendwie, ne, jeder über 40 kennt den noch und weiß, was ich damit meine. Es ist nicht entweder er oder wir, es sind wir beide irgendwie. Und diese Möglichkeiten sind irre. Wir können das Ding fragen, wie es uns helfen kann. Wir müssen nicht irgendwie lang in Bilddatenbanken suchen. Da habe ich für eine Vorstandspräsi nach dem Elefant im Raum gesucht, bis mir eingefallen ist, ich bin doch viel schneller, das Ding zu prompten irgendwie. Da bin ich ausgeflippt, weil wirklich eine Redaktion Geld dafür bezahlt hat, über Silver Surfer im Internet so ein Stockfoto sogar zu bezahlen, wo ich dann gemeint habe, guck mal, mit so einem Prompt, das kriegt er selber besser hin irgendwie. Wir können uns helfen lassen beim Schnippeln von Assets, wir können uns helfen lassen beim Auswerten von Social Media, wir können irgendwelche Kampagnen uns überlegen, was wir irgendwie lustig machen können, dass Leute mit uns interagieren. Wir können uns in der Content-Produktion helfen lassen, zum Beispiel ein super Ding, Opus AI, du schmeißt 90 Minuten Video rein, das Ding schnippelt dir auf die Schnittmarken perfekt zusammen, das liest sogar raus, ne, wo es ideal ist zum Schneiden und so weiter. Wir können so Sachen bauen, das heißt, ne, wer immer das gemacht hat, wäre ich Lego oder Hermes, würde ich sagen, komm, wir müssen miteinander reden. Wir können kreativ mit den Tools umgehen. Ne, das hätten wir vorher im Photoshop auch gekonnt, aber jetzt ist es halt eine Sache von ein paar Minuten. Und was ich an diesen Beispielen so lieb, ist, ne, das uralt irgendwie von Vermeer, das Milchmädchen. Aber was ich an dieser Kampagne so lieb ist, hier hat ja quasi Nestle sich mal überlegt, wie würde AI quasi der Vermeer, wie würde der malen, wenn das Bild halt größer wäre? Und was ich da dran so lieb ist, die Idee zu der Kampagne hatten wir Menschen, nicht AI. Und das, was man hier sieht, dieses menschliche Prompten, das sind wir beim Ausführen der Idee. Und alles, was AI für uns ist, ist ein Instrument irgendwie. Jetzt angesichts der Zeit, ich überspringe gerade mal 100 Folien, weil ich jetzt auch tatsächlich am Ende bin, ne, hier Chatbots ist klar, virtuelle Influencer können wir interagieren. Hier hat übrigens Porsche Digital rein investiert, ist auch nochmal spannend. Das wird man nicht in Deutschland sehen, aber hiermit wirbt dann zum Beispiel Porsche in Asien, bis hin zu, dass manche von diesen virtuellen Influencern eine eigene Reichweite mitbekommen. Also so eine Lil Miquela, die hat eine richtige Reichweite, die sie da mit reinnimmt. Wir können interagieren lassen, Mensch mit, sag ich mal, virtuellem Influencer, bis hin zu Thema Mensch nochmal. Das fand ich nur mal so ein schöner emotionaler Moment, weil ja KISS ganz offiziell ihren letzten Auftritt hatte. Und dieser Gänsehautmoment war ja, als KISS auf der Bühne gesagt hat, okay, das war's jetzt, wir werden nie mehr auftreten. Ne? Das waren super 50 Jahre, aber es ist auch mal gut. Und dann ging quasi der Vorhang runter und die Avatare kamen zum Leben mit der Aussage, naja, unsere Menschenfreunde, die sind jetzt wirklich im wohlverdienten Ruhestand, aber wir als Avatare, ne, du wirst jetzt in 20 Jahren noch auf eine KISS-Tour gehen können, so irgendwie. Wenn ich jetzt noch überlege, so diese neuen Orte, die da entstanden sind, so eine Sphere in Las Vegas, einmal mehr, das Ding hat 2 Milliarden gekostet, aber es wird ja nie mehr teurer werden. Das heißt, das nächste Sphere soll ja nach London kommen, das wird dann wahrscheinlich 30% günstiger. In 5 Jahren bauen wir es für die Hälfte irgendwie, was da an neuen Orten entsteht. Ne, von den Möglichkeiten, menschliche Fotografie, ich hau das in Gaming-Engines rein und jeder von uns weiß, wie krass das inzwischen ist mit Unreal Engine 5, wenn ich das auf Volumetric Studios packe irgendwie. Heißt ja auf einmal, dass ich in Echtzeit den Hintergrund animieren kann und mit diesen LED-Wänden für die Content-Produktion irre, weil ich habe ja diese ganzen Reflexionen. Das bin ich in Ismaning bei Plaza Media, da kostet der Tag noch 12.000 Euro am Tag, aber ne, einmal mehr, das wird ein Bruchteil in ein paar Jahren und so weiter. Also jetzt angesichts der Zeit muss ich jetzt wirklich 100 Folien über, oder? Darf ich noch 5 Minuten oder 3 Minuten? 2 Minuten? Eine Minute? Oh, Mist. Ich wollte vielleicht, das sind so tolle Sachen, aber egal. Sorry. Also zusammengefasst, ich will wirklich nicht länger überziehen irgendwie. Key Takeaways, ich hoffe, das kam rüber. Ne, ich als Mensch, ich fühle mich wirklich nicht bedroht, ich fühle mich unterstützt irgendwie. Was klar ist, ich habe jetzt 45 Minuten positiv gesprochen und das alte Spider-Man-Zitat stimmt natürlich, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Wir haben echt noch einiges zu regulieren, ne, ganz klar. Das wäre ein Vortrag für sich über eine Stunde irgendwie. Hand aufs Herz, ich glaube, diese Kuration, die wird noch wichtiger denn je, weil klar, ich habe 100 Millionen Lieder in Apple Music, aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Bei mir funktioniert der Algorithmus nicht so dolle. Und bei mir funktioniert dieses Suchen auch nicht. Also unter 100 Millionen Songs, deswegen, also je älter ich werde, desto mehr und je mehr Möglichkeiten ich habe, desto mehr wird es mir klar, was ich an menschlicher Kuration schätze. Ne, ich habe zum Beispiel so eine Person für mich gefunden, also so ein Peterson, wenn der am Sonntagmittag auf BBC Radio 6 Music voller Herzblut über ein Album berichtet, also ich hänge da dran und dann gehe ich auf Apple Music und höre mir das Ganze, die ganzen Sachen an. Ich glaube, das Thema Marke wird nochmal wahnsinnig wichtig irgendwie, weil, deswegen habe ich diese Bilder gezeigt. Klar, jeder von uns kann Content machen, aber können wir dem Content trauen? Also ich glaube, nie zuvor war die Absendermarke wichtiger irgendwie und ich bin da inzwischen wirklich blind. Also wenn ich beim Scrollen auf TikTok oder Co. irgendwas sehe, wo ich nicht glauben kann, wenn da nicht wirklich eine Marke dahinter ist, also ich scroll weiter irgendwie. Deswegen für mich, ich glaube total dran, dass es eben wirklich auch in der Zukunft eine Kuration, eine Orientierung ist und eben dieses Vertrauen irgendwie. Ich habe hoffentlich ein bisschen rübergebracht, es wird neue Touchpoints geben und was ich immer so wichtig finde, wir müssen genau hingucken irgendwie, wo da überall was entsteht, weil zum Beispiel so ein Twitch, ich würde jetzt mal behaupten, die wenigsten von uns sind auf Twitch richtig aktiv, weil es noch so ein Nischen-Sparten-Ding für Gamer ist. Das wächst aber wie Hulle und du hast halt wirklich mit jedem Jahr noch mehr Reichweite auf Twitch und kannst da ganz interessante Sachen machen. Und wenn ich sage, genau hingucken, ja, Metaverse ist enttäuschend, die Brillen verkaufen sich nicht. Ich würde niemandem empfehlen, im Metaverse jetzt irgendwie aktiv was zu machen. Aber in die gleiche Schublade wird dann sowas gesteckt wie jetzt Roblox und Fortnite, was man null vergleichen kann. Das war jetzt am Wochenende, also ist jetzt gerade mal 24 Stunden her, da hat Metallica mit wirklich Millionen an Streams ein Konzert auf Fortnite gespielt. Das heißt, wir reden von einer Gaming-Umgebung, wo jetzt Multimillionen Streams für Musik, für Live-Konzerte entstehen werden. Und das hat ja nichts mit Metaverse zu tun. Das hat nichts mit der Brille zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass wir da irgendwie kompliziert uns irgendwie reinpacken müssen. Deswegen unbedingt da genau hingucken. Gaming-Plattformen, so ein Roblox, Fortnite, wie sie alle heißen, das ist nicht unbedingt das Metaverse. Neue Geschäftsmodelle entstehen da, weil klar, Metallica verkauft wie bescheuert sowohl, sag ich mal, das echte Merch, wie halt auch das digitale Merch. Neue Werbeformen entstehen. Auf einmal kann ich innerhalb dieser Umgebung entstehen. Und dieses Thema, sage ich mal, wenn ich was mache, dass ich quasi das kennzeichnen soll, ist, glaube ich, hoffentlich auch klar. Zusammengefasst, oh Gott. Ich habe diese, ist interessant, dass sie sitzen bleiben, aber ich bin wirklich am Ende, weil diese zusätzlichen Sachen, habe ich schon gesagt, mir geht es um diese zusätzlichen Sachen. Das heißt hier, das ist zum Beispiel die Podcast-Stimme des menschlichen Redakteurs. Das heißt, ich habe geschrieben als Mensch und jetzt gibt es mich noch als AI-Stimme für den Podcast. Das sind, finde ich, so schöne Verlängerungen oder was sie in Schweden machen. Mensch schreibt, AI fasst zusammen oder AI macht ein E-Mail-Newsletter draus, dass ich halt mal einen Podcast ausprobiere oder halt mal guck, was ich mit Content machen kann und so weiter und so fort. Und mit diesen virtuellen Geschichten einmal mehr, da ist nicht Mensch ersetzt worden, sondern Moment. Auf einmal gibt es eben ganz, ganz viele Sprachen. Das heißt, zusammengefasst, ganz, ganz viel möglich irgendwie. Last but not least, deswegen zeige ich so TikTok, weil also ich war neulich wieder mit einem Kunden bei TikTok im Workshop. Erfolgreichstes Content zwischen 9 und 19 Sekunden. Das bricht mir das Herz. Ich war mal bei ProSieben, zwischen 9 und 19. Sie haben es schon gemerkt, ich kann ja nicht mal in 45 Minuten. Aber wir müssen halt anerkennen, wir sind nicht unsere Zielgruppe. Und deswegen ist mir das so wichtig, wer immer sich die Rutsche ausgedacht hat, dachte wahrscheinlich, es ist die beste Rutsche der Welt, bis halt das auf die Endkunden stößt. Deswegen mein Plädoyer an Sie, niemals in einem Meeting über die Zielgruppe sprechen, wenn die Zielgruppe nicht dabei ist. Wir müssen schon ganz genau hingucken, wir müssen mit denen reden, wir müssen da Gefühl. Das ist jetzt wirklich der Abschluss, weil ich habe ja gesagt, damit habe ich angefangen irgendwie, ich will damit auch enden und ich ende jetzt auch wirklich. Weil mich erinnern diese Bilder aus der Vergangenheit an diese eine Sache, nämlich, ne, wer bin ich als Max, der ich wüsste, was die Zukunft ist? Ja, also fahren wird elektrisch schon voll autonom, klar, aber halt nicht im Jahr 2000. Das heißt, wir werden alle so diese brutale, ne, diesen exponentiellen Überraschungsfaktor haben. Das heißt, und das ist jetzt wirklich mein letzter Aspekt, ich quäle mich nicht, indem ich mir sage, okay, die Zukunft für Medien in 20 Jahren ist oder die Zukunft des Radios in 20 Jahren ist. Ne? Also das würde ich auch nicht mehr auf die Kette bringen. Und deswegen, ich stelle mir diese Frage nicht mehr. Die Fragen, die ich mir stelle, ist, was davon beeinflusst meine Zukunft und wie gehe ich damit um? Das heißt, ist ja gut und recht, dass ich weiß, dass es da so, was weiß ich, so eine Apple Vision Pro gibt, aber wie gehe ich damit um irgendwie? Römisch 2, wie bleibe ich denn relevant in 20 Jahren? Ne? Deswegen liebe ich dieses Video so von Toyota, die gesagt haben, wenn wir Mobilität machen, das ist ja nicht einfach nur Autofahren von A nach B, sondern es ist Zugang zu, ne, zu Bildung, Freunde sehen und so weiter. Das heißt, wenn wir Automobilhersteller sind, wir müssen über Städte nachdenken irgendwie. Römisch 3, ich als Mensch, als Max, wie bleibe ich zukunftsfähig? Das hat was zu tun mit so einem Growth Mindset, mit so lebenslangem Lernen und so weiter. Und als Unternehmen hat das was mit zu tun. Wie nehmen wir unsere Mitarbeiter mit? Und last but not least, das ist wirklich letzter Punkt irgendwie. Was wünschen wir uns? Weil ich weiß, das klingt pathetisch, ich weiß, das klingt einfach nur nach Rhetorik, aber das ist für mich der alles entscheidende Unterschied. Wenn wir nicht sagen, was ist die Zukunft von Radio, die Zukunft von Medien, die Zukunft von der Zeitung, Zukunft von Fernsehen in 20 Jahren, sondern andersrum, was hätten wir denn gern? Was ist eine Zukunft, zu der wir aufwachen wollen? Was fühlt sich gut an irgendwie? Ne, diese Apple Vision Pro, jeder Use Case, der bei der Keynote gezeigt worden ist, fand ich richtig doof. Also ein Typ, der seine Kinder beim Spielen zuguckt, ist doch kein schöner Use Case. Und deswegen mein Schlussplädoyer, wenn wir über diese wünschenswerten Zukünfte nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, was wir gerne hätten, was die Medienlandschaft der Zukunft ist, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, ist das Utopie oder ist es Dystopie? Fühlt sich das gut an? Ist es was, was wir gerne hätten? Oder ist es einfach nur etwas, was das echte Leben, ne, also viel, viel besser kann wie das? In diesem Sinne, vielen Dank dir. Danke, danke.